MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Große Teile Bayerns dürfen sich am 15. August, also diesen Donnerstag, über Mariä Himmelfahrt einen freien Tag freuen, den es sonst fast nirgendwo in Deutschland gibt. In den rund 1700 Kommunen mit überwiegend katholischer Bevölkerung in Bayern ist da nämlich Feiertag. Rund um den Tag gibt es viele Traditionen, wie die der Kräuterbuschen und der Lichterprozessionen.
An Mariä Himmelfahrt wird gefeiert, dass Maria leiblich auferstanden ist. Und damit ist sie in der katholischen Kirche eine große Ausnahme. Denn nach der Lehre der Kirche werden im Tod Körper und Geist getrennt. Das ändert sich erst mit der Auferstehung aller Toten am jüngsten Tag. Da werden Seele und Körper dann wieder vereint. Anders bei Maria. Sie soll diesen Zustand bereits direkt nach ihrem irdischen Leben erlangt haben. Genau das wird an Mariä Himmelfahrt gefeiert, erklärt Harald Wechselberger, Pfarrer der Rammersdorfer Marienwallfahrtskirche.
In der Bibel können wir nachlesen und es heißt auch dann eben in der Lesung am Himmelfahrtstag, dass es eine bestimmte Reihenfolge gibt. Als erster ist es Christus. Wir feiern ja Christi Himmelfahrt auch. Dann kommt eben Maria und dann kommen alle, die an Christus glauben.
Gefeiert wird Mariä Himmelfahrt schon seit dem 5. Jahrhundert. Und obwohl die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel erst 1950 zur kirchlichen Lehre geworden ist, haben sich schon lange davor in der Volksfrömmigkeit diverse Bräuche entwickelt, die bis heute gepflegt werden. So wird es am Himmelfahrtstag sowie an dessen Vorabend an vielen Orten im Erzbistum München und Freising Lichterprozessionen mit Kerzen geben.
Alle großen, bekannten Wallfahrtsorte von Fatima bis Lourdes haben wir riesige Lichterprozessionen. Und das geht natürlich darauf zurück auch wieder, dass Jesus ja das Licht der Welt ist und dass Maria uns dieses Licht der Welt zur Welt gebracht hat.
Lichterprozessionen finden an vielen Marienfeiertagen statt. Dabei geht es aber nicht nur um eine schöne Prozession mit Kerzen, sondern eine wichtige Botschaft, erklärt Pfarrer Wechselberger.
Jesus sagt in der Bergpredigt zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Wir sollen uns also entflammen lassen, entzünden lassen von diesem Urlicht Jesus Christus.
Mariä Rammersdorf gehört unter den vielen bayerischen Wallfahrtsorten zu den ältesten. Seine Geschichte soll schon über 1000 Jahre zurückgehen. Seit dem 14. Jahrhundert ist sie auch urkundlich belegt. In dieser Zeit bekam die Kirche außerdem noch ein Stück vom Kreuz Jesu gestiftet. Ein zweites Wallfahrtsstandbein neben der Marienverehrung für die kleine Kirche. Ab dem 15. August werden hier besonders viele Pilger erwartet.
Also Mariä Himmelfahrt hat eine doppelte Bedeutung für Maria Rammersdorf. Zum einen ist es das Patrozinium und zum anderen ist es der Beginn des Frauendreißigers, also einer 30-tägigen besonderen Zeit der Marienverehrung und der Heiligkreuzverehrung.
Wie eng beide Wallfahrten miteinander verknüpft sind, zeigt sich auch daran, dass während des Frauendreißigers, der Maria gewidmet ist, regelmäßig Pilger mit der Kreuzreliquie gesegnet werden. Neben Licht und Kerzen stehen an Mariä Himmelfahrt vor allem die Kräuterbuschen im Mittelpunkt.
Weil man ja nach der Legende eben das Grab Mariens leer gefunden hat, man fand keinen Leichnam mehr, sondern nur noch wohlriechende Blumen und Kräuter.
Wo Kräuterbuschen, Segnungen und Lichterprozessionen rund um Mariä Himmelfahrt stattfinden, lässt sich auf der Homepage des Erzbistums München und Freising nachschauen. Corbina Bauer für das MKR.
Also, diesen Donnerstag ist Mariä Himmelfahrt Feiertag bei uns im Erzbistum München und Freising. Übrigens, das MKR überträgt diese Woche den Gottesdienst zum Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel ab 10 Uhr live aus dem Münchner Liebfrauendom, das Ganze samt Domchor und Domkapitular Klaus-Peter Franzl. Also schon mal vormerken, denn der reguläre Donnerstagsgottesdienst um 18 Uhr fällt in dieser Woche aus. Vor kurzem besuchte Pfarrer Rainer Maria Schießler einen Freund, der im Sterben lag. Während wir diese Podcast-Folge aufgenommen haben, verstarb dieser langjährige Freund. Doch sein Tod löst im Pfarrer Schießler nicht nur tiefe Trauer aus, sondern auch Hoffnung. Warum? hören Sie jetzt in einer neuen Folge Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer.
This is the end. Dies endet jetzt. Und ich kümmere mich nicht über letztes Jahr. Fürchte mich nicht, was die Zukunft bringt. Keine Angst. Du willst die Vergangenheit und die Sicherheit, die sie bringt, es hat nichts zu bedeuten. Wir sind zu weit gekommen. Es gibt kein Zurück mehr. Erwarte die Zukunft mit einer offenen Umarmung. Erinnerungen werde ich löschen. Was für Worte für die Ewigkeit. Dieser Liedtext von der Rockgruppe The Doors aus dem Jahr 1967, das auf ihrem ersten Album als letztes und 11. Lied aufgenommen wurde.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
Jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, bedeutet es etwas anderes für mich. Es begann als ein einfaches Abschiedslied, wohl nur für ein Mädchen, aber ich sehe, wie es ein Abschied von einer Art von Kindheit sein könnte. Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke, es ist ausreichend komplex und universell in seiner Bildsprache, dass es fast alles, was sie wollen, sein kann. So meinte es Sänger Jim Morrison einmal selbst über sein Lied. Es wurde der Soundtrack für den Antikriegsfilm Apokalypse Now, der in skurrilsten Farben und Bildern das ganze Grauen und Töten durch den Menschen entblößt. Bastards, ihr Bastarde, mögest du oh so lange leiden, Bastards, ihr Bastarde, so lange. Den ganzen Tag geht mir das Lied mit seiner ruhigen und eindringlichen Musik und seinem Text nicht aus dem Kopf und aus dem Herzen. Ich habe gerade meinen Freund besucht, auf der Palliativstation. Hier wartet er jetzt auf seinen Tod. Vor 20 Jahren hat er mir mein erstes Motorrad als Verkaufsleiter in einem Motorradladen vermittelt. Immer war er so besorgt um mich, hat mich geschimpft, wenn ich mal ohne ausreichende Schutzkleidung und Handschuhe anbrauste oder den Helmgurt nicht fest genug gemacht hatte. Schon hat er mich ermahnt, willst du zu Tode kommen? Fragte er mich immer. Jetzt wartet er selbst auf seinen Tod. Austherapiert. Keine weitere Behandlung überhaupt möglich. Seit 2 Jahren künstliche Ernährung. Kein Lebensgenuss mehr. Ich betrete sein Zimmer. Er steht auf, geht auf mich zu, umarmt mich schweigend. Ich frage ihn, was machst du hier? Und seine Antwort ist eine zweifache, eine vermischte, die eines Bikers und das dann kombiniert mit dem Liedtext von den Doors. This is the end, my friend, the end of the road. Das ist das Ende. Das ist das Ende der Jagd nach vergangenen Träumen. Ewig lang ist dieser Abschied und dies ist das Ende. Das ist das Ende von unserem geleugneten Respekt. Stehe sie mit uns oder tritt zur Seite. So das Lied. Schweigend sitzen wir uns gegenüber und ergeben uns dem Staunen. Jedes Wort könnte jetzt eines zu viel sein. Dann erzähle ich ihm von einer unserer ersten Begegnungen. Ich habe das Motorrad im Verkaufsraum gerade gekauft. Er hängt jetzt das entsprechende Schild vorne dran mit der Aufschrift »Nicht berühren« verkauft. Da zog ich einen Magnet-Christophorus aus der Hosentasche und brachte ihn am Lenker an. »Was ich da mache?« fragte er mich sofort. Ich antwortete ihm, ich übergebe das Bike seinem eigentlichen Besitzer. Denn ohne ihn, den heiligen Christophorus, würde ich da nie aufsteigen. Nie mehr habe er diesen Spruch vergessen, meinte er jetzt. Und gerade jetzt helfe er ihm so sehr in seiner Lage. Ich muss keine Angst vor dem Tod haben, sagte er. Denn hier sind lauter Leute, die auch keine haben und die diese Reise mit mir mitmachen, soweit sie eben können. In dem Moment kommt eine Pflegerin, eine katholische Ordensfrau aus Indien ins Zimmer und bringt den neuen Beutel mit dieser weißen künstlichen Ersatznahrung herein, um ihn an die Magensonde anzuschließen. Sie lacht ganz fröhlich und wünscht einfach nur guten Appetit, während sie die Bauchsonde des Patienten damit verbindet. »Siehst du«, sagte mein Freund, »das meinte ich.« Manchmal ist der Schmerz zu groß, um ihn zu untersuchen oder sogar zu tolerieren. Das macht ihn allerdings nicht böse oder notwendigerweise gefährlich, aber die Menschen fürchten den Tod noch mehr als Schmerz. Es ist seltsam, dass sie den Tod fürchten. Dabei ist es das Leben, das schmerzt, mehr als der Tod. Mit dem Zeitpunkt des Todes ist der Schmerz doch vorbei. Ja, ich denke, der Tod ist ein Freund. So sinniert Jim Morrison von den Doors. Und er hat so recht. Ich spüre, dass nur ich es bin, der gerade das alles so tragisch nimmt. Mir gegenüber hat sich einer schon längst mit diesem Ende und seinem Tod versöhnt. Da ist keine Verlustangst mehr, keine Verzweiflung mehr zu spüren. Da bricht einer auf, um eine neue Reise anzutreten, in ein neues Land zu gehen. Wieso sollte er daran verzweifeln oder gar zerbrechen? Als ich ihn beim Abschied noch einmal in den Arm nehme, wünsche ich ihm ganz bewusst eine gute Reise. Und es wird mir ganz erhaben ums Herz. Ja, mein Freund, hab bitte eine gute Reise und lass dich würdig im neuen Leben empfangen. Ich trete hinaus ins Freie, in die gleißende Sommersonne und spüre ihre Wärme auf meinem Körper und meiner Haut. Möge diese Wärme und Zuneigung nie mehr vergehen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich Ihnen und eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.
This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end.
Das war Schießlers Woche, ein Beitrag von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder an selber Stelle hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind mitten in den Sommerferien. Wettertechnisch sieht's auch ein bisschen besser aus als zum Start. Und wer weiß, vielleicht sind ja auch noch Sie auf der Suche nach einem guten Spiel für Ihre Ferien oder die kommenden freien Tage. Wir haben ja nicht nur bei uns jeden Samstagmorgen das Spiel der Woche für Sie, sondern auch jetzt drei ganz neue Spiele für diesen Sommer, die auch vor kurzem beim Spiel des Jahres in Berlin zu den Favoriten gekürt worden sind. Los geht's mit dem Kinderspiel des Jahres. Die magischen Schlüssel nennt sich unser erster Tipp, der für Kinder ab 6 Jahren ist. Man muss aus einer Schatztruhe Edelsteine herausholen und dazu die passenden Schlüssel finden. Ein spannendes Wettrennen, bei dem man das Risiko selbst abwägen muss. Aber vor allem die Truhe hat es den Kindern angetan, erzählte Jurymitglied Johanna Franke.
Sobald man das Spiel aufmacht, man hat gleich die Kinder da, die einfach mal 10 Minuten da sitzen und Schlüssel ausprobieren und versuchen, diese Truhe aufzusperren. Man merkt Millimeter für Millimeter, okay, können sie jetzt aufgehen? Und dann hat man noch dieses Klicken, wo man einfach eindeutig hört, die Truhe springt auf. Das ist halt einfach so ein Moment der Freude, der wirklich schön ist und der einfach auch viel zum Spiel beiträgt.
Und den Kids ab 6 Jahren richtig viel Spaß macht. Für Kenner, also für erfahrene Spielerinnen und Spieler, hat die Spiel des Jahres Jury das Spiel E-Mission gewählt, bei dem es darum geht, die Welt vor der Klimakrise zu retten. Ein Spiel mit einem ernsten Thema, das dennoch packt, meint Juror Stefan Kessler.
Also es steht eine ganz besondere Atmosphäre, wenn wir uns diesem Thema annehmen und zusammen reden, wie wir das Ganze bewältigen können. Und der eigentliche Schlüssel dazu ist Kooperation. Und das lehrt uns dieses Spiel auch, weil wir müssen kooperieren und nicht nur auf uns selber gucken, sondern auch schauen, dass es den anderen gut geht, um am Ende erfolgreich zu sein. Also es bietet viel Vielfalt und auch Wiederspielreiz. Wenn man es nicht geschafft hat, dann muss man es einfach nochmal probieren. Also das gibt uns eine zweite Chance, was wir im Realen leider nicht haben.
Tja, und zu guter Letzt gibt's dann noch den Gewinner der Jury, also das Spiel des Jahres, in dem man als Spieler die Verantwortung über eine Passagiermaschine übernehmen muss, die sich im Landeanflug auf einen von rund 20 Zielorten zubewegt. Eine Entscheidung, mit der die Jury überrascht hat, denn erstmals in der 45-jährigen Geschichte des Vereins wurde ein Zwei-Personen-Spiel ausgezeichnet. Michaela Poigné erzählt warum.
Wenn man sich an den Tisch setzt, ist der Nervenkitzel praktisch spürbar, wenn wir uns als Pilot und Co-Pilotin ins Cockpit begeben und versuchen, gemeinsam die Aufgaben zu meistern, um hoffentlich das Flugzeug dann auch am Ende erfolgreich landen zu können. Dafür dürfen wir uns zunächst ja noch besprechen, aber sobald wir gewürfelt haben, können wir nur noch über die Würfel kommunizieren. Und das kann am Anfang ein bisschen Herausforderung sein und man muss sich erst mal ein bisschen aufeinander eingrooven, bevor dann die erste Landung erfolgreich klappt. Aber dann kribbelt es auch so richtig in den Fingern und möchte es einfach dann nochmal wieder probieren. probieren.
Genau das Richtige, damit die Zeit im Flieger wie im Flug vergeht. SkyTeam ist das Spiel des Jahres 2024. Ja, und jetzt haben Sie hoffentlich ein paar spielerische Tipps für Ihren Urlaub oder die Ferien bekommen. Wenn das nicht reichen sollte, gibt's am Samstag früh den nächsten Spieletipp hier bei uns im MKR. Ja, und mehr gute Spiele und Bücher gibt's wie immer in unserer Buchhandlung Michaelsbund hier im Herzen der Münchner City und natürlich auf innehalten.de. Die Tage hätten eigentlich die Taylor Swift-Konzerte in Wien stattfinden sollen, die wegen Terrorgefahr abgesagt werden mussten. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten letzte Woche mitbekommen. Erst vor 2 Wochen hat der Popstar ja hier bei uns in München gespielt. Darüber ist ja auch schon jede Menge berichtet worden. Und gerade vor diesem Hintergrund der abgesagten Konzerte in Wien will mein Kollege Corbinian Bauer nochmal eine Lanze für den Swift-Hype hier bei uns in München brechen.
Das Highlight der Woche.
Musikalisch ist Taylor Swift sicher nichts Außergewöhnliches. Pop, der massentauglich ist. Auch, dass rund um einen Star eine Art Personenkult entsteht, ist nichts Neues. Trotzdem hat es mich an den Abenden der Taylor Swift-Konzerte auch in den Olympiapark gezogen, gemeinsam mit zigtausend anderen. Ich wollte einfach verstehen, was dort passiert. Und es hat Eindruck hinterlassen, ohne dass ich das erwartet hätte. Tausende, meist junge Menschen, haben den Olympiaberg und das Umfeld des Stadions bevölkert, haben die Songs mitgesungen und Freundschaftsarmbänder ausgetauscht. Ich war schon häufiger auf großen Konzerten, Festivals oder bei Sportereignissen. Dass viele tausend Menschen gemeinsam eine gute Zeit haben können, ist für mich nichts Neues. Doch eigentlich gibt es überall, auf jedem Konzert, auf jedem Festival, auf der Wiesn, überall gibt es ein paar Idioten. Die, die es übertreiben, die schlechte Stimmung an anderen rauslassen, die übergriffig oder handgreiflich werden. Man kennt es. Es gehört einfach dazu. Bei Taylor Swift war davon nichts zu spüren. Es war so, als hätten all diese Menschen im und um das Stadion es als ihren persönlichen Auftrag begriffen, Harmonie und gute Laune auszustrahlen. Bei aller Kritik, die man an Personenkulten üben kann, muss man Taylor Swift zugutehalten, so eine Atmosphäre der Eintracht unter so vielen Menschen, die können nur sehr wenige stiften. Und in einer Zeit, in der man vor allem dazu neigt, die einzelnen Idioten wahrzunehmen, war es einfach ein gutes Gefühl, mal so vor Augen geführt zu bekommen, die meisten Menschen können ziemlich gut miteinander.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.